Guten Tag, ich bringe Ihnen den Regio-Podcast der Deutschen Post DHL.
Da fehlen zwei.
Ich weiß, wo die beiden sich rumtreiben.
In der 36. Etage im Posttower.
In Altenberg an der Bob- und Rodelbahn.
Herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe des Jahres 2025 unseres Podcasts, dem unterhaltsamen, aber auch informativen Podcast aus der großen Welt von Deutsche Post und DHL. Und heute begrüße ich in München meine liebe Kollegin Jasmin.
Hallo Thomas.
Und wenn ich so durchzähle, 1, 2, 3, da fehlen zwei. Ich sehe noch den Pascal, dem ich auch ein frohes neues Jahr wünsche, was man in den ersten Januarwochen auf jeden Fall noch darf. Aber Jasmin, kannst du mir mal erzählen, wo die anderen beiden sind? Also bei mir haben sie sich nicht entschuldigt. Das gibt schon wieder mal einen Eintrag im Klassenbuch.
Ein Eintrag im Klassenbuch. Also ich muss sagen, Thomas, ich weiß, wo die beiden sich rumtreiben. Und ich kann dir sagen, für uns wird es eine Folge, in der wir uns zurücklehnen können, weil die beiden haben prominente Gäste getroffen, sehr prominente Gäste, als Interviewpartner und haben uns da sehr gehaltvolle Interviews hinterlassen. Das heißt, du darfst dich eigentlich gar nicht so beschweren über die beiden, dass sie heute nicht da sind. Ich entschuldige beide an der Stelle.
Das ist schon gemein, dass sie dir gesagt haben, wo sie sich rumtreiben, mal wieder, also wenn Jessica wieder irgendwie über den großen Teich geflogen ist und macht da irgendwie kombiniert Arbeit und Urlaub und ob der Johannes wieder irgendwo rumschippert mit einem Boot oder was auch immer, willst wenigstens schon ein bisschen erzählen. Du hast ja heute ein Postgeheimnis für mich parat, wo ich schon gespannt bin, das am Ende aufzulösen oder auch nicht. Ich sehe ja schon ein bisschen Schadenfreude in deinem Gesicht.
Ja, also über das Postgeheimnis freue ich mich schon sehr, weil es passt sehr gut zu dir, wie ich finde. Das habe ich extra für dich ausgewählt. Also du kannst schon mal gespannt sein. Und ich würde sagen, um einen kleinen Hinweis zu geben, Jessie befindet sich auf jeden Fall im warmen Posttower. Die ist also nicht irgendwo hingeflogen und hingejettet. Und ich vermute mal, Johannes sieht ähnlich aus wie du. Man muss dazu sagen, für unsere Hörerinnen und Hörer, Thomas, ich weiß nicht, ob schon Fasching, Karneval ausgebrochen ist, aber du hast Mütze und Schal an.
Das ist meine Winterkleidung. Es ist so eisig kalt, -6 Grad waren es heute Nacht, habe ich auf dem Thermometer gesehen. Ich habe eine coole Pudelmütze und wenn du mal genau guckst, steht hier vorne welche Stadt drauf?
Steht doch München drauf. Jetzt
extra für dich und den Podcast habe ich diese Pudelmütze aufgezogen und einen Schal, weil so ein bisschen darf ich ja auch teilhaben an den Geheimnissen dieses Podcasts. Dieses Podcasts geht es heute um eisige Themen.
Sehr eisig wird's. Also bei Jessie wird schon wieder ein bisschen wärmer, aber auch eisig. Und bei Johannes wird's richtig eisig. Der war nämlich, ich glaube, so viel darf ich jetzt verraten, der war in Altenberg unterwegs und hat den berühmten Johannes Lochner getroffen, Thomas.
Den kenne ich sogar. Einer der weltbesten Bobfahrer Deutschlands, schon seit Jahren.
Richtig.
Ich habe ihn neulich erst im Fernsehen gesehen, wie er, und er fährt Vierer- und Zweier-Bob mit einem quietschegelben Bob. Postgelb, würde ich mal sagen, mit einem DHL-Zeichen drauf. Da schließt sich dann nämlich wieder der Kreis. Aber was treibt sich der Johannes im schönen Sachsen in Altenberg rum, statt bei uns hier irgendwie Podcast zu machen?
Ich würde sagen, Thomas, nachdem unsere Hörerinnen und Hörer jetzt sicher auch sehr neugierig sind, was da passiert, wir hören mal rein. Johannes hat ja wie versprochen Interview dagelassen und deswegen würde ich sagen, Interview ab, wir hören mal rein.
Ja, wir sind jetzt hier in Altenberg an der Bob- und Rodelbahn mit Johannes Lochner, dem fünfmaligen Bob-Weltmeister, und er ist unterwegs mit dem DHL Deutsche Post Bob und er lässt uns hier in die heiligen Hallen von seiner Werkstatt, um uns mal zu erklären, wie dieses tolle Gerät, was man immer sonst nur durch den Fernseher rauschen sieht, überhaupt funktioniert und was es da für Besonderheiten gibt. Erstmal, also, hallo Johannes, schön, dass du mitmachst hier beim Podcast.
Servus.
Ja, wie gesagt, du bist jetzt hier in der Vorbereitung vor dem Weltcup in Altenberg. In welcher Phase bist du gerade jetzt ein paar Tage vor den Wettkämpfen?
Genau, wir sind jetzt hier in Altenberg, erste Weltcup-Station von dem Winter. Wir sind richtig in der Vorbereitung, haben eigentlich die letzten 4 Wochen brutal viel Material getestet. Also wir haben eine Reglementänderung gehabt, gerade im Zweierbob. Da war es ein bisschen mehr Arbeit, aber auch im Vierer, da gibt es noch ein paar Baustellen, die wir bearbeiten müssen. Aber im Großen und Ganzen haben wir jetzt schon knappe 100 Fahrten weg, das ist schon fast das Hälfte oder die Hälfte der Saison ist jetzt schon mal erledigt und jetzt kommen quasi die schönen Dinge, also die Weltcup-Rennen. Ich bin auch so ein richtiger Wettkampftyp, also ich freue mich jetzt, dass endlich losgeht, dass das Training vorbei ist. Lief gut Und ja, jetzt werden wir dann am Wochenende das erste Mal wieder uns dann gegen die anderen Nationen stellen und schauen, wo wir dann wirklich stehen mit Material.
Also da wird dann wirklich, wie du sagst, die Hälfte ist schon nur Trainingsfahrten, da wird dann extrem viel getestet und an allen Feinheiten gearbeitet dann.
Ja, das ist immer das, was man halt nicht sieht, gerade beim Rennsport. Ja. Also die Leute meinen, wir fahren da 50 Sekunden runter und das war's. Der größte Teil ist wirklich das Drumherum. Also wir sind, glaube ich, 99% beim Schrauben und beim Drumherum arbeiten und das letzte Prozent ist halt dann tatsächlich das Bobfahren. Und deswegen sind die Leute dann immer ganz erstaunt, wie viel denn eigentlich da dazugehört zu dem Sport. Und allein schon der Schlitten, der wiegt im Vierer 210 Kilo. Ah, okay. Das ist dann mehr Bobschleppen wie Bobfahren. Ja. Da muss ja irgendwie von A nach B und umgedreht, Kufen draufgebaut, im Transporter eingeladen und daraus. Dann die ganze Welt wird ja von euch ja auch verschifft und geflogen. Und das ist schon mit der größte Aufwand, einfach die Logistik dahinter und dass dann am Schluss auch das Material stimmt. Also gerade wenn dann auch Stürze sind oder wenn mal was umgebrandet werden muss, dann geht es allein schon nicht mehr. Da haben wir dann ein Mechanikerteam noch mit dabei, die uns da helfen. Bei der Weiterentwicklung haben wir ein Institut in Berlin, die uns dann die Arme greifen. Also da ist ein Riesentrost, der damit dranhängt, dass unser Material so gut ist, wo wir eben gerade stehen.
Und das ist ja das alles, was man nicht so sieht. Wie gesagt, man sieht von außen, also es ist ein sehr schnittiges Gerät, so ein Bob natürlich immer. Das ist so 2,5 Meter lang ungefähr, oder?
Ja, das ist fast länger. Ich glaube, der Vierer geht an die 4 Meter.
Ach so,
Die müssen ja auch irgendwie viermal 105 Kilo Menschen rein. Also das ist dann
starke immer, Menschen auf jeden Fall. Ja,
das ist schon ein ganz schöner Aufwand, also vor allem eine ganz schöne Größe. Und wenn man dann ab und zu ein paar so Passagen an der Bahn sieht, live vor Ort, wie eng das ist, und man denkt sich, man muss mit dem großen Bob da durch, dass das überhaupt funktioniert, also das ist wirklich eine Gratwanderung. Und deswegen passieren halt auch ab und zu mal die Stürze.
Uns interessiert jetzt auch, wie funktioniert dieses Gerät? Wir stehen jetzt direkt davor an einem schönen gelben Bob mit dem Postlogo drauf und dem Posthorn drauf. Aber das ist ja nur das, was man außen sieht. Für dich als Pilot ist natürlich innen das Entscheidende, würde ich mal sagen, auch, oder? Neben den Kufen jetzt.
Genau, also außen aerodynamisch, da ist das auch relativ stark reglementiert, sagen wir mal so, die Bobs schauen alle ziemlich ähnlich aus.
Okay.
Und das Geheimnis ist dann wirklich dahinter. Also einmal das Fahrwerk an sich und diese Carbonhaube, die außen rum ist, wie die laminiert ist, wie da drin einfach die Kräfte oder die Zugverteilung ist. Das ist dann das große Geheimnis, was diese Fahrperformance ausmacht. Und für mich als Pilot ist natürlich essentiell, wie die Lenkung funktioniert. Und ich will das halt immer alles sehr genau spüren. Und dementsprechend hast du da als Pilot einfach ein paar Einstellmöglichkeiten. Das Ganze funktioniert über zwei Lenkseile, also wir haben kein Lenkrad,
sondern wirklich ganz klassisches.
Wir haben ganz klassisch, wie schon vor zu Zeiten von meinem Onkel, also ich glaube, dass die schon seit 30, 40 Jahren irgendwie mit so Lenkseilen fahren, aber das hat sich einfach bewährt und durchgesetzt und du kriegst tatsächlich über diese Lenkseile ein brutales Feedback, was die Kufen am Eis machen.
Ah, okay.
Und so funktioniert es, dass wir bei 140, 50 km/h auf ein paar Zentimeter genau bei 6G fahren können. Ja, und dann gibt's halt nur so Feinheiten. Die Kufenaufhängung, die ist über so eine Blattfeder vorgespannt. Dann hast du so eine Teilung, also da, wo meine Füße sind. Und da, wo ich sitze, da ist nochmal eine Teilung dazwischen über Federn, sodass der Bob sich einfach auch in den Steilbahnkurven anschmiegen kann.
Und also ist dann auch wirklich auf deine Maße angepasst,
genau,
mit den Beinen und
der Sitz ist angepasst, das ist wirklich innen drin auch eine Maßanfertigung für mich.
Ja.
Das heißt, wenn wir testen, zum Beispiel mit dem Francesco Friedrich zusammen, und wir testen die Bobs untereinander, dass wir einfach Performance-Unterschiede vom Material rausfinden und dass wir die Komponente Pilot da so ein bisschen rausnehmen, heißt aber auch, dass wir ja mehrere Stunden immer das komplette Setup ändern müssen, weil er natürlich komplett anders fährt wie ich.
Genau, Francesco Friedrich, muss man sagen, ist dein Konkurrent sozusagen aus dem eigenen Stall. Ihr seid ja die zwei Besten sozusagen. Und wenn man jetzt mal so reinguckt hier in diesen Bob, da sieht man halt vorne sozusagen jetzt die erste Sitzschale und Die hast du dem Piloten vorbehalten.
Genau, ich habe tatsächlich einen Sitz, also jetzt nicht ganz so wie im Auto.
Ja, nee,
das ist auch bloß ein Stück Carbon.
Ja, das sieht jetzt nicht so mega bequem aus, muss ich sagen.
Das suchst du lang im Bob, die gibt es relativ wenig.
Ja.
Ist tatsächlich auch reglementiert, also wir dürften den gar nicht zu viel auspolstern, weil du ja dadurch wiederum oben, wo die Öffnung ist, verbauen könntest, was aerodynamische Vorteile bringt.
Ah, okay.
So, und das ist eben alles verboten. Ich habe dann so einen Anschubbügel, weil ich auf der Seite neben Bob starte. Im Zweier läuft mein Bremser hinten und wenn man dann Richtung Ende der Startspur kommt, springe ich rein. Beim Reinspringen versuche ich mit meinen Füßen eben nicht die Lenkseile wegzutreten und flüssig da reinzukommen. Das ist nämlich ganz schön eng. Und beim vollen Sprint zu irgendwie 37, 38 km/h dann da reinzutreffen, das gibt schon mal die ein oder anderen blauen Schienbeine. Und wenn man eben dann drin sitzt, beim Reinspringen klappt man den Startbügel noch ein über so einen Mechanismus und dann versucht man sofort eben die Position zu finden, die Lenkseile in die Hand zu kriegen. Und wenn der Bob dann aus der Spur fährt, dann geht's eben los und dann haben wir ungefähr 50 Sekunden Spaß.
Wie viel siehst du dann, wenn du hier fährst?
Ja, das muss man sich auch ein bisschen anders vorstellen wie beim Autofahren. Durch das, dass wir ja Steilbahnkurven fahren, muss ich ja nicht links, rechts schauen, sondern wenn ich in so einer Steilbahnkurve bin, eigentlich ja nach vorne. Also okay, meine Sitzposition ist tatsächlich so tief im Bob, dass ich sehe nicht, was vor meinem Bob ist. Sondern du sitzt dann wirklich so tief, wie es geht, wegen der Aerodynamik und siehst so ein bisschen peripher auch. Okay. Und auf den Geraden kannst du eh nicht lenken, weil mit einem runden Stück Stahl auf Eis, jeder kennt Aquaplaning, genauso fühlt sich das dann an.
Ja, ja.
Deswegen müssen die Kurvenausfahrten stimmen, dass du auf der Geraden einfach keine Banden bekommst und der Bob nicht rutscht.
Also ist auch viel Erfahrung dabei.
Genau, deswegen sind die meisten guten Bobfahrer eigentlich dann eher schon ein bisschen älter.
Also man muss jetzt sagen, wie alt bist du jetzt genau?
34.
34 ist für den Bobsport vielleicht ein bisschen alt.
2 Jahre bis Olympia, aber ich glaube, dann ist Zeit, dass man die Jungen dann dran lassen.
DHL ist euer Partner. Wie wichtig ist es da, dass ihr dann auch bei der ganzen Logistik auch euch da auf dieses ganze tolle Setup verlassen könnt auch?
Ja, wenn man sagt, der Bob wiegt 210 Kilo im Vierer und 170 im Zweier, das muss natürlich von A nach B. Die Bobbahnen stehen nicht alle nebeneinander, sondern man wird einfach quer um den Globus. Und wenn die natürlich nicht rechtzeitig da wären, können wir das Rennen nicht fahren. Also es ist A und O, dass die Logistik funktioniert. Da sind wir auf Profis angewiesen. Da sind wir zum Glück perfekt mit euch oder sind wir perfekt bei euch aufgehoben. Und seit ich Bob fahre, ist, glaube ich, auch noch nie ein Bob irgendwo mal zu spät gekommen oder verloren. Also bis jetzt hier, toi, 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 dass das so weitergeht und dass wir immer unser Material da haben, wo wir es brauchen.
Ja, ich habe es gesehen, das sind ja so eine riesigen Alu-Kisten, wo ihr das dann alles...
Die grundsätzlich immer bei Regen oder Schnee zu beladen sind.
Ach so, okay.
Also das weiß man, wenn die Kisten zum Verladen sind, schneit oder regnet, das ist ganz normal.
Das ist kein schönes Wetter
dann. Und dann, dann werden die Kisten da verschaut, da kommen dann noch die ganzen anderen Sachen rein, Kufen, Werkzeug, wir haben so Rollen, wo wir die ein bisschen rumschieben können, dann noch ein paar Gepäckstücke, Helme, also die sind bis oben hin voll und das Ganze geht dann eben auf dem LKW zum Flughafen und dann mit die Flieger einmal rund um die Welt.
Ja, genau, also wie jetzt dann zum Beispiel bei der WM, die in den USA ist, da ist es ja dann eine besondere Herausforderung dann jetzt
einmal noch im Winter.
Übersee. Ja. Dann nochmal, erstmal vielen Dank nochmal. Und jetzt noch eine letzte Frage für die Saison. Du hast gesagt, du bist der Wettkampftyp, du bist heiß drauf. Denke ich mal, du willst auch gewinnen oder dir die Titel diese Saison holen. Weltcup und WM, wie ist da die Zielausrichtung?
Wir wollen Gold auf jeden Fall. Also wir haben letztes Jahr leider durch einen Sturz im Gesamtweltcup haben wir dann nur noch den zweiten, dritten Platz belegt. Da waren wir eigentlich auch ganz vorne dabei. Bei der WM wurde es auch bloß Silber und Bronze. Also ich bin heiß, ich will auf jeden Fall wieder um einen WM-Titel kämpfen. Dahin trainieren wir und da geben wir alles. Und dann schauen wir, dass wir dann endlich mal Doppelweltmeister werden.
Ja, viel Erfolg dafür. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank für die Einblicke. Und ja, dann genau, einen starken Saisonstart und
danke.
Alles Gute sonst.
Also diese 14 Minuten Interview vom Johannes mit dem Bobfahrer, den ich wirklich seit Jahren auch im Fernsehen verfolge, und er hat ja noch einen Konkurrenten und beide betteln sich ja immer um die ersten und zweiten Plätze. Ich habe gelernt, er will dieses Jahr wieder Weltmeister werden, nachdem er zweite Plätze irgendwie in den letzten Jahren nur geschafft hat und mal seinen Teamkollegen in dem Bobteam Deutschland, Francesco Friedrich, hinter sich lassen. Der Typ ist ja echt beeindruckend. Dann sind beide auch noch Namensvetter. Man weiß gar nicht, welcher Johannes gerade spricht, wobei den bayerischen Johannes kann man an seinem Dialekt erkennen und unseren Johannes natürlich an seinem kleinen Berliner Dialekt. Das war schon Wahnsinn, was der alle so erzählt hat und erlebt hat, oder?
Ja, das war wirklich sehr beeindruckend und ich kann dir sagen, Thomas, wir müssen uns vielleicht auch ein bisschen Sorgen machen, dass Johannes uns verlässt, weil er war so interessiert. Und jetzt gibt es gleich nochmal Teil 2 vom Interview. Da sind sie nämlich an der Bobbahn. Und das ist nochmal viel beeindruckender. Und Johannes hat ziemlich viele Fragen. Ja, ich hoffe, dass er in der nächsten Folge vom Podcast wieder dabei ist.
Also wenn der Johannes uns wirklich jetzt einen Abschiedsbrief schreibt und er macht den Praktikanten beim Bob-Team Deutschland, ja natürlich von uns als DHL logistisch unterstützt, dann werden wir sauer. Dann müssen wir uns echt mal eine Ablösesumme überlegen. Aber eigentlich ist ja unser Johannes unverkäuflich.
Ja, der ist unverkäuflich. Also hoffen wir mal aufs Beste. Aber das Interview ist trotzdem sehr hörenswert, was auch immer danach passiert.
Band ab auf der Eisbahn.
Ja, wir stehen jetzt direkt an der Bobbahn hier in Altenberg und man sieht diese ganzen Kurven und sieht schon auf jeden Fall sehr beeindruckend aus. Johannes, was macht diese Bahn so besonders? Weil ich habe gehört, die ist nicht so eine einfache Bahn.
Naja, die ist nicht ganz ohne. Also ich würde sagen, dass Altenberg mit zu den schwierigsten Bahnen der Welt gehört, wenn es nicht die schwierigste ist. Wir haben einen riesengroßen Vorteil, dass die Präparation von der Bahn einfach immer top ist. Also das Eis ist sensationell. Der Bahnchef oder der Eismeister, der für die Profilierung verantwortlich ist, also wie das Eis dann gehobelt wird. Es wird ja nicht nur Wasser drauf gespritzt und dann gewartet, sondern nachdem der Eis aufgewachsen ist auf dem Beton, wird das Ganze dann wirklich per Hand profiliert. Deswegen ist diese Bahn überhaupt fahrbar. Und du hast halt hier wirklich Passagen dabei, wo es auf ein paar Zentimeter drauf ankommt, ob dann ein Sturz passiert oder nicht. Und das ist halt so in der Form von oben bis unten schon mit die schwierigste Bahn der Welt. Aber das ist genau das, warum es Spaß macht, warum ich unfassbar gern hierher komme zum Bobfahren. Weil einfach diese Challenge und die Herausforderung, da die perfekte Linie zu finden, für mich das ausmacht, was mich so glücklich macht in diesem Sport.
Und wie viele Kurven sind es dann hier?
Du hast 17 Kurven, danach 17 kommt Kurven. Die Ziellinie. Dann gibt es noch die Kurve 18, die ist aber schon nach dem Ziel, bloß dass man eben nochmal Richtung Auslauf nochmal eine Richtung mitgibt. Aber im Großen und Ganzen sind hier so 5-6 Schlüsselstellen. Andere Bahnen haben 1-2 Schlüsselstellen. Und hier ist wirklich so, dass von oben bis unten immer wieder Passagen kommen, wo es einfach perfekt passen muss, damit du keinen Stress in der Bahn hast. Ansonsten, da fängst du dann schon mal zum Schwitzen an, wenn die Linie nicht ganz stimmt und du da mit so einem Vierer mit über 130 dann da irgendwo falsch in die Kurve reinkommst.
Ja, also darf man sich wirklich gar keinen Fehler leisten, weil man das gar nicht mehr ausbügeln kann oder schwer ausbügeln kann.
Ja, gerade im Viererbob sind es einfach mit Besatzung 630 Kilo, die da runterrauschen da muss es einfach passen und du musst die Bahn blind im Schlaf können als Pilot und du musst genau wissen, was du machst zu jeder Millisekunde.
Ja. Gibt's für dich auch so Stellen, wo du sagst, das sind so deine Lieblingskurvenkombinationen oder da macht's dann auch, gibt's noch mal so einen extra Kick, wenn man durchrauscht?
Das ist gerade hier in Altenberg, vor allem wenn das Eis richtig schnell ist und Richtung Bahnrekordgeschwindigkeit geht, das ist, wenn man aus der Kurve 9 rausfährt, da kommt eine lange Gerade auf den Kreisel zu und der Kreisel ist einzigartig. Also du fährst da mit so ungefähr 120 km/h in eine Wand rein, hast da, ich schätze mal, 6-7 G in der Einfahrt und dich drückt es da richtig rein. Und das ist eigentlich wie wenn einer mit dem Vorschlaghammer oben auf den Helm drauf haut. Und ja, ist einfach geil. Also das muss man einmal erlebt haben, da ist Achterbahnfahren langweilig dagegen.
Okay, ich sehe schon, also da muss man auch ein Adrenalin-Junkie sein, um das auch richtig so durchzuziehen.
Ja, so ein bisschen bekloppt sind wir alle, die das machen. Aber das gehört dazu und das macht's aus.
Ja, das macht's auch beeindruckend. Vielen Dank dir für die Infos. Danke.
Danke.
So, und während sich der Johannes natürlich da im wahrsten Sinne des Wortes in Altenberg an der Bobbahn den Allerwertesten abgefroren hat, ich sage jetzt nicht den Popo, hat sich die liebe Jessie es mal wieder schön gemütlich gemacht und ist in ihrem Posthauer in Bonn geblieben und hat tatsächlich den Chef interviewt, der bei unserem Konzern dafür verantwortlich ist, dass überhaupt das DHL-Logo also nicht nur auf den Bobs prangt, sondern auch bei den Rodlerinnen und bei den Skeleton-Sportlerinnen und Sportlern. Jasmin, du weißt, wen Jessie da im warmen Posthauer interviewt hat.
Genau, Jessie hat Arjan Sissing interviewt im warmen Posthauer, der Senior Vice President, wie man ihn nennt, von unserer Marketingabteilung. Und die sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass eben auf den Bobs oder auf Formel 1 oder Formel E-Fahrzeugen unser Logo gut sichtbar zu sehen ist. Und die hat auch einiges Interessantes aus ihm rausgequetscht, so wie wir sie kennen. Und das können wir uns gleich auch noch anhören, damit alle auch verstehen, warum Johannes überhaupt seinen Namensvetter, den Johannes Lochner, interviewen konnte.
Und was ich noch mitbekommen habe, nur einen klitzekleinen Hinweis, das ist ja so ein bisschen wie bei deinem Postgeheimnis. Wir sind ja auch in der großen Welt der Musik unterwegs und der Arjan Sissing verrät ja auch so ein bisschen, wie es dazu kam, dass wir tatsächlich mit Coldplay kooperieren und die Logistik für diese Weltband übernommen haben. Aber jetzt mal wieder Band ab für Jessie und Arjan Sissing im warmen Posthauer. Und du verrätst mir danach bitte, bitte, bitte dein Postgeheimnis.
Arjan, wir sind hier in deinem Büro in der 36. Etage im Posthauer. Wir lachen uns die ganze Zeit schon ein bisschen kaputt, weil dein Büro sieht total brandmäßig aus. Ich sehe hier Cowboyhüte, Motorradhelme. Du hast mir gerade eine DHL-Wintermütze geschenkt. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und ich sehe hier einen Spruch an deiner Wand. Ich übersetze den direkt mal ins Deutsche. So sinngemäß, wir beschützen, wir kümmern uns um unsere Marken und wir messen den Erfolg unserer Marken. Was bedeutet das?
weil wir als Brandmarketing-Abteilung sehr viel Geld investieren dürfen, dass wir nicht direkt verdienen, sondern dass Gott sei Dank unsere Kunden bezahlen für die Leistung, die wir erbringen. Das muss uns immer wieder sehr bewusst werden. Dadurch, dass wir dann unser Erfolg oder auch teilweise nicht so einen tollen Erfolg, wenn wir das dann messen müssen, tatsächlich auch darlegen können, ist das für mich auch so eine Art von Nachweis, hey, das Geld, was wir in Werbung, Partnerschaften etc. investieren, ist gut investiert.
Du bist seit 12 Jahren im Konzern, bist mittlerweile Head of Group Brand Marketing. Ein sehr schwieriger Begriff, du schüttelst auch schon ein bisschen mit dem Kopf. Aber du hast gerade schon ein bisschen die Verantwortung angesprochen. Also warum machst du deinen Job gerne? Was bedeutet dir der Job?
Ich bin eigentlich seit sehr jung an schon markenorientiert. Denn Marken geben Orientierung, Marken geben Sicherheit, Vertrauen. Wenn du irgendeine Marke kaufst, kannst du damit rechnen, dass du immer wieder und wieder die gleiche Leistung in Anspruch nehmen kannst oder die gleiche Qualität in Anspruch nehmen kannst. Und so wie ich gerne bestimmte Automarken mag, so geht es mit Klamottenmarken auch. Sie sind für mich eine Hilfe. Und natürlich im professionellen Bereich ist das ein Thema. Marken auch da, wenn du überall landest auf der Welt und du siehst die gelb-roten Flieger oder hier in Deutschland natürlich auch extrem, weil wir viel Last Mile machen oder Zustellung machen, da sieht man natürlich sofort hier die gelben Autos springen überall raus. Und es gibt sofort ein Gefühl von Stolz und Wiedererkennung und von Heimat, soweit das möglich ist. Und es ist natürlich so, dass man mit einer Marke auch ein Preispremium verlangen kann. Wenn du gute Qualität lieferst oder Extras lieferst, dann kannst du auch ein Preispremium verlangen. Es ist sowas wie Wasser aus dem Wasserhahn und Evian. Ja, als Wassermarke. Unterschiedliche Preispunkte wie normale Tasse Kaffee oder Starbucks. Siehe da, alleine das Label macht den Unterschied auch im Preis.
Jetzt bin ich nicht wirklich objektiv, aber mir geht's auch so. Also ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich Werbung von uns sehe oder wenn ich es bei der Formel 1 auf der Bande sehe, in der Tagesschau, wenn unsere Bobsportler wieder was gewonnen haben. Kannst du mal einen kleinen Überblick geben, wo wir überall grob Sponsor sind oder marketingmäßig unterwegs?
Ja, da unterscheide ich gerne eben zwischen das, was wir aus der Zentrale machen, das, was die Divisionen teilweise selbst auch machen. Für uns ist es natürlich, weil wir auch für die Deutsche Post verantwortlich sind, auch noch eine nationale Komponente, die da mit ins Spiel kommt, um da mal bei anzufangen. Wir haben natürlich Bob und Schlitten, du hast es angesprochen, BSD. Da geht jetzt gerade die Saison wieder los. Haben wir ja gesehen, dass das Erfolgrezept von der deutschen Mannschaft, das hat auch hoffentlich in diese kommende Saison Bestand. Dann haben wir da noch Welttag des Buches, haben die Deutsche Postmarathon hier in Bonn. Das sind so, ja, ich würde mal sagen, eher nationalere Ereignisse, beziehungsweise auch sogar regional, hier werden wir über bestimmte Sachen sprechen. Für DHL ist es so, dass wir von der Zentrale aus nur globale Plattform-Partnerships machen. Das soll heißen, wir anhand von einem Beispiel Formel 1, wir unterstützen nicht nur ein Team, sondern wir unterstützen die ganze Partnerschaftsplattform. Und deswegen sind wir da auch mit Bandenwerbung vertreten. Und somit muss man sich nicht für ein Team oder für alle Teams entscheiden. Das hat auch was mit Budgeteffizienzen etc. zu tun. Wir machen das jetzt seit 20 Jahren, sind mitgewachsen. Das Formel 1 Geschäft machen wir logistisch schon seit über 40 Jahren, aber das nur am Rande. Dann haben wir noch Partnerschaften wie Formel E. Man könnte fast meinen, es ist das Gegenstück von Formel 1, ist es aber nicht. Wäre zu weit, das jetzt hier auszuführen, mache ich aber gerne auch nochmal irgendwann. Wir haben zum Beispiel noch das Gewandhausorchester, eine wunderbare Kooperation, die wir da haben. Vor allen Dingen, denke ich, so ein paar Beispiele aus der Covid-Zeit, wo wir mit ein kleines Ensemble vom Gewandhausorchester dann auch an Pflege, Krankenheime und Krankenhäuser gefahren sind und einfach vom Garten raus das Konzert dann für die Patienten und die Bewohner gemacht haben. Und das war damals schon Abstand halten. Während der Zeit von Covid war das mit Abstand das beste Beispiel, was ich hier gesehen und erlebt habe. Das war wirklich rührend, sehr emotional. Auch hat man gesehen, wie das Publikum darauf reagiert hat. Ja, und ansonsten gibt es eine ganze Bandbreite von Kultur, Fashion. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir Fashion Week mit Haderlump aus Berlin haben wir jetzt gerade nochmal den European Excellence Awards gewonnen. Das ist auch ein schönes Beispiel davon. Also durch die Bank natürlich Sachen, die die eine globale Abdeckung haben, eine globale Strahlkraft haben und die natürlich auch vom Image zu uns passen.
Und wir haben seit wenigen Jahren auch Coldplay. Das ist, ich habe dir das eben schon erzählt, meine Lieblingspartnerschaft, weil ich auch einfach Coldplay-Fan bin und viele Hörerinnen und Hörer auch. Wie kannst du mal so ein paar Insights erzählen? Wie kam es überhaupt dazu und was ist unser Ansinnen? Also warum sind wir Partner von Coldplay?
Das war, ihr seht, jede Partnerschaft hat teilweise seine eigene schöne Geschichte. Wir waren auf der Suche nach einem neuen Partnerschaftsmöglichkeit überhaupt. Sie haben dann das Thema Musik nochmal erörtert, gewann das auch gestern, habe ich erwähnt. Wir wollten mal ein bisschen ins Modernere gehen, haben verschiedene Bands und den Musikmarkt mal durchleuchtet. Das heißt auf Neudeutsch, man macht seine Due Diligence, also was passt einem richtig gut, wo kann es wenig passieren. Wenn man zum Beispiel Amy Winehouse gesponsert hätte, wäre hier und da ein bisschen problematisch geworden. Denn dieses Individuum war nicht frei von irgendwelchen Eskapaden, ich sag's mal so rum. Und bei Coldplay ist das eine sehr neudeutsch auch wieder stabile Musiktruppe, wenn man so will. Sie ist global unterwegs, passt deswegen zu uns. Sie hat keine größeren Eskapaden. Sie ist sehr authentisch, sehr engagiert unterwegs, auch im Thema Nachhaltigkeit. Und sie legen großen Wert, wirklich auch authentisch zu bleiben. Das ist nicht so einfach. Sehr viele Texte enthalten jetzt auch Textpassagen, wo ich sage, naja, muss ich mir eben dran gewöhnen, reinhören. Ich bin kein expliziter Coldplay-Fan, aber es ist natürlich wunderbar, mal so einen Auftritt mitzumachen. Das ist schon ein Erlebnis. Die Herausforderung am Anfang bei Coldplay, da haben wir das dann gescreent und gesagt, das ist es jetzt. Ne? Ich hätte am liebsten persönlich vielleicht auch Iron Maiden eine Chance gegeben, aber das wäre nicht so gut geworden.
Das wäre laut geworden.
Das wäre laut geworden auf jeden Fall, aber auch schon lange im Geschäft. Mit Coldplay war es so, die wollten eigentlich gar keine Partnerschaft, die wollten gar kein Sponsoring. Und als wir dann rausgefunden hatten, dass die erst wieder live touren wollten, unter der Bedingung, dass sie sehr viel weniger Emissionen abgeben müssen während des Stadion-Welttournees, als dass sie das in der Tournee 16-17 gemacht haben, da konnten wir natürlich ansetzen. Und dann habe ich den Herrn eine schöne 20-minütige Geschichte erzählen dürfen. Und das hat den überzeugt. Und da sind wir dann rangegangen mit unserer Partnerschaft. Und haben dann die Flüge auf SAF umgestellt, Sustainable Aviation Fuel, Biodiesel mit Trucks dann auch betankt und für die eingesetzt, so dass sie jetzt auf der Gesamttour Basis im Vergleich zu so 2016 und 2017 auf 59% Emissionsreduktion gekommen sind. Das war jetzt vor ein, zwei Monaten der Fall. Man muss dann auch noch sehen, alleine durch den Einsatz von Biodiesel und SAF sind wir allein im Flugverkehr 85% circa emissionsärmer geworden. Also das ist natürlich ein großes Thema für sie, das sie ohne uns nicht erreicht hätten. Und sie haben auch einen Partner gebraucht, der das wirklich auch weltweit leisten kann. Und wir haben so einen weltweiten Footprint, Fußabdruck, wenn man so will, und ein Netzwerk, dass wir das tatsächlich auch so begleiten können.
Dann die letzte Frage zum Abschluss. Würdest du schon mal leaken oder verraten, wo wir die DHL vielleicht in Zukunft sehen können?
Das würde ich gerne. Ich habe noch keine Idee. Wir sind momentan so gut zugange.
Vielleicht nenne ich dir einfach noch ein paar Lieblingsbands von mir und dann gucken wir einfach weiter. Herzlichen Dank für deine Zeit und für die Einblicke. Danke, Aya.
Kein Problem. Bis bald.
Tja.
Ja, ein bisschen neidisch bin ich, dass Jessie eine Wintermütze geschenkt bekommen hat.
Ja, finde ich auch.
Und die hätte ich jetzt auch gern.
Und vor allen Dingen sahen die da bestimmt irgendwelche Special-VIP-Tickets noch ab, ja, bei dem lieben Kollegen Ayan Sissing. Ja. Und sie verrät's uns natürlich mal wieder nicht. Aber das war mega spannend, wie diese Kooperation in der ganzen Welt von Deutsche Post und DHL, es sind ja entweder das eine Logo oder beide Logos oder nur das DHL-Logo weltweit auf vielen, vielen Köpfen beziehungsweise an vielen, vielen Banden. Ich kann mich erinnern, dass ich das bei Formel 1 schon seit Jahren sehe. Aber jetzt Coldplay zum Beispiel ist ja echt prominent, dass wir exklusiv diese Welttour unterstützen logistisch. Tja, und was hast du für mich jetzt noch vorbereitet, liebe Jasmin, wo ich mir jetzt den Kopf zerbrechen kann, das berühmte Postgeheimnis? Letzte Folge war es ja, und da habe ich ja gesagt, bitte nicht nachmachen, Kinder verschicken in Paketen, wie geht denn sowas? Vor 100 Jahren mal kurzfristig möglich, aber sowas machen wir definitiv nicht. Aber was hast du dir denn Verrücktes ausgedacht dieses Mal?
Also, lieber Thomas, jetzt habe ich wahrscheinlich schon zu viel verraten, als ich gesagt habe, dass es super zu dir passt mit dem nächsten Hinweis. Was glaubst du, welches Tier wurde denn mal eingesetzt, um die Post auszutragen oder zuzustellen?
Da muss ich doch mal meine Pudelmütze abziehen und es ist bestimmt kein Hund, weil du hast ja gesagt, es passt zu mir. Ich würde jetzt mal sagen, ich fange bei groß an. Ein Elefant.
Nein.
Naja, Elefanten können viel Post transportieren. Also, okay.
Stimmt, Pakete vor allem wahrscheinlich in dem Fall. Also, das würde ich dann machen für Elefanten, aber ja.
Dann kleiner als ein Elefant, okay. Größer als eine Maus?
Ja, definitiv.
Hat scharfe Zähne?
Würde ich sagen, ja. Ich sage jetzt mal, ja, kommt drauf an, weiß ich nicht.
Hat 4 Pfoten oder 2 und einen langen Schnabel?
Also, was jetzt 4 oder 2?
Ja, nee, also.
Das ist ein Unterschied.
Okay, also wir machen das wie bei Robert Lemke, wer bin ich oder was bin ich? Also hat 4 Pfoten?
Ja.
Okay, also dann kann es schon mal kein Vogel sein. Hat es ein Fell?
Ja, auch. Ziemlich haarig.
Und kommt das manchmal auch, was man noch so aus früheren Filmen sieht, in winterlichen Gefilden? Wir sind ja heute wirklich in arktischer Kälte unterwegs. Ich habe immer noch meinen Schal an und meinen Winterpulli, aber die Pudelmütze abgezogen. Kommt das auch manchmal in so Filmen vor, wo so ein tolles Tier vorne so ein kleines Fässchen um seinen Hals gebunden hat, wo früher hochprozentiger Whisky drin hat, also ein Bernardiner?
Nein, ganz falsch. Also nicht ganz falsch, aber medium falsch. Soll ich dir sagen? Ich glaube, du kommst
dann
nicht drauf.
Hab ich noch einen Versuch? Dann sage ich mal, es ist eine Katze.
Ja, wie kommst du jetzt darauf, Thomas? Es ist eine Katze.
Na ja.
Und zwar, möchtest du es wissen, was ich Kurioses gefunden habe?
Ja, natürlich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass eine Katze mal für uns oder für jemanden Post zugestellt hat.
Es war nämlich so, wir begeben uns in das Jahr 1870 nach Belgien, müssen wir gehen, genauer gesagt nach Lüttich. Und in Lüttich gab es wohl eine belgische Gesellschaft zur Förderung der Hauskatze. Und die wollten die Hauskatze wieder prominenter machen und fanden außerdem, dass wir Menschen den natürlichen Orientierungssinn von Hauskatzen nicht ausnutzen würden. Und deswegen haben die der belgischen Behörden vorgeschlagen, Hauskatzen zu nutzen, um Post zuzustellen, was die gemacht haben. Das heißt, die haben 37 Hauskatzen verwendet und haben an die Halsbänder kleine Beutel, so wasserdichte Beutel gehängt, mit Post drinnen, weil Katzen wohl einen sehr guten Orientierungssinn haben. Dazu kannst du sicher gleich mehr sagen, Thomas. Und die sollten dann die Post innerhalb von so einem Radius von 30 Kilometern in die Nachbarorte zustellen. Das Ganze hat nicht geklappt, oh Wunder. Die Brieflaufzeit war wohl zu lang, gab zu viele Beschwerden, deswegen wurde es sehr schnell eingestampft.
Das hätte ich denen auch vorher sagen können, den Belgiern. Wie kann man denn eine Katze für Postversand nutzen?
Katzen seien dann doch ein bisschen zu, haben einen zu eigenen Kopf. Ich kenne mich mit Katzen nicht so aus, deswegen kannst du sicher gleich mehr sagen.
Aber sollten die denn diese Orte finden mit Leckerlis?
Ja, das weiß ich auch nicht. Dazu gibt es leider keine Aufzeichnungen. Ich frage mich auch schon die ganze Zeit, wer sich wie gedacht hat. Anscheinend haben sie es auch mal probiert und nicht geklappt. Aber der Wille war da, was ich schon sehr spannend finde.
Also das muss ich mal unserer jungen, durchgeknallten Katze, die jetzt 3,5 Monate alt ist, erzählen, weil die kennt nur einen Weg und das ist zum Futternapf. Aber wie das Katzen schaffen sollen in Belgien vor über 130, 140 Jahren oder es sind ja fast schon 150 Jahre, Post auszutragen, das bleibt wirklich das Geheimnis der Belgier. Ich könnte es mir nicht vorstellen. Ich kann es ja mal bei unserer Katze testen, aber ich befürchte, das wird ausgehen wie das Hornberger Schießen. Wahnsinn. Ich habe wirklich am Anfang auf Eulen oder echt Elefanten getippt, vielleicht in Indien, aber naja. Katzen haben auf jeden Fall den Postzusteller-Job nicht geschafft.
Nee, die machen uns keine Konkurrenz, die Katzen.
Dafür hoffe ich, dass der Johannes nächstes Mal wieder dabei ist und wehe, Johannes, du hörst uns. Du machst doch den Eismeister in Altenberg für Hansi Lochner, dann redet man auch mal ein ernstes Wörtchen und auch Jesse wird sich hoffentlich das nächste Mal wieder melden. Und dann sind wir hier wieder im Quartett unterwegs. Und ich hoffe, euch gefällt die Folge, denn Jasmin?
Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr keine neue Folge verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast auf allen gängigen Streaming-Portalen, wo man Podcasts hören kann, also Spotify, Apple oder auf unserer Seite von der Deutschen Post könnt ihr auch draufgehen. Und wir freuen uns über Likes und auch Kommentare. Oder, lieber Thomas, es gibt ja noch den Kanal der E-Mail, wenn ihr Anregungen, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns auch auf eine E-Mail unter
postcast@dhl.com und ihr könnt auch Flaschenpost weitermachen, wie wir es ja bei Johannes gemacht haben. Wir haben wieder mal eine Rückmeldung von unserem Flaschenpostfinder gefunden. Bei der Gelegenheit liebe Grüße an das Ehepaar, was unsere Flaschenpost gefunden hat. Die sind jetzt treue Hörerinnen und Hörer und ich hoffe, ihr bleibt uns auch treu und ihr hört auch im nächsten Monat wieder unsere neue Folge des Postcasts mit spannenden und informativen Geschichten aus der Post- und DHL-Welt.
Wir freuen uns auf euch. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Ciao.